wichtig ist, sich treu zu bleiben und nicht kurzfristigen Trends hinterher zu laufen und das, was man tut, auch mal eine Weile beizubehalten. Sehr häufig ist es heute so, dass es immer sehr kurzfristig ist, nach Quartalsergebnissen gesteuert wird und das tut einer langfristigen Strategie nicht gut.
Suits and Sneakers Leadership Edition, ein Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider. Mit Joy Edwin Tanaratcha und Harald Fortmann.
Heute geht es um eine Marke, die die Fotografie verändert hat wie kaum eine andere und deren Geschichte zeigt, was Mut, Design und radikale Konsequenz bewirken können. Leica feiert 100 Jahre, eine Zeitspanne, in der aus der technischen Innovation eine kulturelle Ikone wurde. Eine Marke, die fast verschwunden wäre, sich aber neu erfand und heute weltweit wächst. Mein Name ist Harald Fortmann und ich freue mich sehr, diese Folge heute in der Streulich-Galerie Berlin bei Thilo Hertwig aufnehmen zu dürfen. Welch passender Ort, um eigentlich Fotografie und 100 Jahre Leica besprechen zu können und zu feiern. Und bei mir ist natürlich auch mein Kollege Joy Tanaratcha. Hallo nach Frankfurt.
Hallo auch von meiner Seite. Willkommen zu einer neuen Folge von Suits and Sneakers in der Leadership Edition. Unser Gast, Mr. M., Stefan Daniel, seit Jahrzehnten prägende Figur der Leica Kamera AG. Er ist einer der Architekten hinter der legendären M-Kameras, Innovationstreiber, Markenhüter und jemand, der Leica durch einige der entscheidendsten Transformationen begleitet hat. Willkommen, lieber Stefan.
Ja, herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Schön, dass ich bei euch sein darf.
Bei mich persönlich ist es ja auch so ein kleiner Fanboy-Moment, großer Fan dieser Marke. Wir kommen gleich noch dazu, was diese Marke ja auch mit Menschen macht und wie du auch in dieser neuen Rolle, die du seit 1. Dezember hast, da auch mitwirkst. Darüber sprechen wir noch gleich. Aber bevor wir einsteigen, mal eine Frage. Gab es in letzter Zeit ein Bild, eine Szene oder irgendwie einen fotografischen Moment, der besonders bei dir persönlich hängen geblieben ist?
Ja, ganz viele. Die vielen Feierlichkeiten, die wir hatten im Rahmen des 100 Jahre Leica-Jubiläums. Ich hatte auch die Ehre, mit bei dem Event zu sein in Tokio, in Japan. Tokio ist immer wieder eine dermaßen Bereicherung für die Fotografie und für mein persönliches Fotografieren. Und das ist einfach immer wieder ganz, ganz inspirierend und toll. Und gerade in dem Store in Omotesando, den wir seit 2 Jahren haben, in der Gegend sind wahnsinnig viele Fotomotive. Das ist eine ganz tolle Sache.
Steht auch bei mir ganz oben auf der Liste für nächstes Jahr, endlich mal nach Tokio zu kommen, weil alle Bilder, die ich da immer sehe, sind ja wirklich faszinierend. Ja.
Für mich ist es insofern besonders, weil ich mit Leica groß geworden bin. Ich bin Wetzlar groß geworden, mit 7 Jahren nach Wetzlar und meine Kindheit verbracht in der Altstadt. Deswegen als Wetzlarer geht man an dieser Marke, an einem Unternehmen nicht vorbei. Und umso sehr freue ich mich, jemanden auch jetzt heute begrüßen zu dürfen, mit dir zu sprechen, auch über Insights, Stefan, was dieses Unternehmen geprägt hat. Ich bin ja selber Unternehmer und du bist seit mehreren Jahrzehnten in gleichen Unternehmen, eine Ausnahme in der heutigen Wirtschaft. Und du hast auch gerade eine Rolle übernommen, nämlich Mr. M. Was versteckt sich denn hinter diesem Titel und wie kam es dazu?
Ja, Mr. M, das ist eigentlich mein Spitzname gewesen oder es ist mein Spitzname, den die Kunden mir gegeben haben. Und das muss wohl damit zu tun haben, dass ich in der Geschichte der Leica M ein paar Akzente setzen konnte, angefangen von der M6, die in dem Jahr auf den Markt kam, als ich bei Leica einstieg. Und die M7 war mein erstes Projekt als Produktmanager und dann später die Digitalisierung der M. Da habe ich, sagen wir mal so, etwas zu beigetragen, dass es die M heute noch gibt. Und deshalb nehme ich an, geben mir unsere Kunden diesen Namen Mr. M.
Also die neue Rolle ist ja, heißt ja Global Senior Brand Representative. Kann man das so einordnen als, sage ich mal, Corporate Influencer? Was ist genau die Aufgabe, die jetzt dahinter steckt?
Das könnte man so nennen, ja. Ich habe das bisher in meiner bisherigen Rolle auch schon getan, in Form von Vorträgen, Videos, Podcasts wie diesem, aber auch in direktem Kontakt mit den Kunden und unseren Partnern. Und das werde ich in der Zukunft noch verstärken und damit ein bisschen das Gesicht der Marke nach draußen sein.
Tolle Aufgabe und vor allem ja eine unsagbar tolle Gelegenheit, mit vielen Leica-Fotografen ja in Kontakt zu kommen und immer den Austausch zu machen. Das ist ja, glaube ich, auch sehr wertvoll, auch dieses Feedback dann in die Marke reinzutragen, in die Produktentwicklung weiterzuziehen. Das hat ja wirklich einen starken Mehrwert. Was hat dich persönlich denn so lange jetzt in einem Unternehmen gehalten? Das ist ja heute alles andere als typisch. Was hat Leica da richtig gemacht, dich halten zu können?
Ich würde mal so sagen, in den 40 Jahren oder gut 40 Jahren, in denen ich bei Leica bin, hat sich das Unternehmen mehrmals extrem gewandelt, radikal gewandelt. Als ich anfing, gab es weder das Werk in Solms noch das neue Werk hier in Wetzlar, sondern es gab ausschließlich das Stammwerk, das Hauptwerk unten in der Stadt in Wetzlar. Da habe ich angefangen. Und dann 1987 wurde die Leica GmbH gegründet. Und wir sind umgezogen nach Solms. Und das war ein komplett radikaler Wandel. Und dann sind wir 2014 wieder zurück nach Wetzlar an die Geburtsstätte der Leica gezogen. Und auch das ist wiederum ein extremer Wandel gewesen vom Gebäude her, vom Image, von der Art, wie man zusammenarbeitet. Und insofern fühlt sich für mich Leica nicht an, dass es 40 Jahre unverändert geblieben ist, sondern der Wandel ist extrem gewesen. Zudem kommt, dass ich während dieser 40 Jahre viele verschiedene Aufgaben gemacht habe. Ich war zunächst in der Ausbildung als Heimmechaniker, dann war ich im Customer Care, weil ich unbedingt kennenlernen wollte, wie diese Kameras von innen aussehen. Und ich habe das also auch gelernt, wie man zum Beispiel so eine Leica M, wenn sie eben beschädigt ist, wieder repariert. Und war in dieser Funktion dann auch lange in Paris und habe dort andere Kollegen trainiert, nicht nur auf der Leica M. Und insofern, war immer etwas Neues. Ich war mal 2 Jahre in Braunschweig in einem Zweigwerk. Insofern ist es nie langweilig geworden innerhalb dieser 40 Jahre.
Aber trotzdem mal die Frage jetzt aus einer Unternehmerperspektive. Es gab ja nicht nur immer rosige Zeiten und gute Zeiten. Und da überlegt ja ein Mitarbeiter, der du ja dann warst oder bist, wo ist meine Sicherheit, meine persönliche Sicherheit? Natürlich ist es eine tolle Marke, aber die nun mal in der Krise war. Und das haben wir ja auch als Bevölkerung mitbekommen. Es war ja tagesaktuell immer in den Zeitungen. Und mit jemandem mit deiner Expertise musst du auch Angebote von außen bekommen haben. Und wieso bist du immer da geblieben?
Das hat etwas mit dieser Faszination, die nicht nur die Kunden erleben dieser Marke zu tun, sondern wir auch als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist also etwas ganz Besonderes, weil diese Leidenschaft, die unsere Kunden für die Produkte verspüren, die verspüren wir auch, weil wir auch Kunden sind. Und das ist eine ganz starke Bindung. Und wir haben in dieser schwierigen Zeit, so Mitte der 2000er, eigentlich keine nennenswerte Fluktuation gehabt oder Abwanderung nach draußen. Und das ist für mich die Erklärung, dass es diese Leidenschaft und diese Faszination für die Marke, für die Produkte, für die Geschichte ist.
Jetzt muss ich ja mal fragen, wenn ihr jetzt jemand Neues einstellt, muss der fotografisch begeistert sein? Oder also ist das ein Einstellungskriterium bei euch? Oder prüft ihr das nicht und er wird es dann automatisch, wenn er bei euch anfängt?
Das hängt natürlich ganz stark vom Bereich ab. Wenn wir jemanden in der HR einstellen, ist es nicht relevant, ob er fotografiert oder nicht. Aber sehr häufig passiert genau das, dass die Kollegen dann nach einem Jahr oder zwei kommen und sagen, ich habe mir gestern meine erste Leica gekauft und stehen komplett in Flammen. Und auch wenn es ist im Grunde auf der fachlichen Ebene wenig oder keine Verbindungen zu den Produkten gibt.
Und wie schafft man denn so eine Kultur? Ich meine, das ist ja nicht selbstverständlich. Und nochmal die Frage, glaubst du denn, dass wenn heute eine Krise wäre, die junge Generation ähnlich denken würde hinsichtlich der Sicherheit, aber auch zu der Affinität zu dem Produkt?
Ich denke, dass da kein Unterschied ist zwischen früher und heute. Wir haben teils junge Kollegen, die extrem leidenschaftlich dabei sind und auch privat sehr gerne fotografieren, natürlich mit einer Leica. Und das schweißt zusammen. Also da sehe ich keinen nennenswerten Unterschied früher zu heute.
Das heißt, du würdest sagen, das Unternehmen hat jetzt nicht dazu viel beigetragen, also jetzt aus der Unternehmerperspektive, die Mitarbeiter zu halten, sondern das ging mehr aus der Leidenschaft zu der Marke, zu dem Produkt und zu der Einstellung, die die Menschen mitgebracht haben, glücklicherweise.
Das ist der eine Aspekt, aber der andere ist genau, wie ist die Kultur im Unternehmen, wie ist die Atmosphäre im Unternehmen? Und das hat für mich etwas mit dem Geist der Gründerfamilie zu tun, den wir zum Glück bewahren konnten und der auch wenn es schwierig ist, uns ein bisschen hilft, diese Zeiten zu überkommen. Weil die Familie Leitz, die das Unternehmen ja lange Zeit auch in Familienhand geführt hat, hat das immer auf einer sehr humanistischen, menschlichen, gerechten Art getan. Und sehr häufig bekommen wir gespiegelt von neuen Kollegen, die ins Unternehmen kommen, dass hier eine sehr respektvolle, anständige Atmosphäre herrscht, die sie aus anderen Firmen, wo sie vorher waren, so gar nicht gewohnt waren. Und das ist sicherlich auch ein Aspekt, warum wir eine sehr geringe Fluktuation haben und Mitarbeiter teilweise in der zweiten oder dritten Generation bei uns sind.
Heißt, ihr konntet, also Ernst Leitz, der Zweite hat ja diesen berühmten Satz geprägt, ich entscheide hiermit, es wird riskiert, und hat ja eigentlich diesen Grundstein gelegt. Ist das immer noch sozusagen die Kern-DNA des Unternehmens? Ist das, womit ihr jeden Tag quasi zur Arbeit antretet?
Das ist natürlich nicht jeden Tag präsent, aber es schwingt immer mit. Ja, dieser Unternehmergeist, dieser Aufbruch, was Neues zu wagen, das ist in uns drin. Und da sind wir sehr, sehr dankbar für.
Leica steht ja für ein Jahrhundert Fotografie. Herzlichen Glückwunsch zum 100. Geburtstag. Das muss ein Unternehmen ja auch erstmal schaffen. Und ihr habt das ja wirklich in vielen, vielen tollen Events dieses Jahr gefeiert und auch pressetechnisch ja toll begleitet. Damals von der ersten Kleinbildkamera bis zur modernen Manufaktur. Und ich glaube, das muss man ja auch noch betonen, dass ihr auch heute immer noch alles in Handarbeit produziert und eben nicht wie bei anderen Unternehmen leere Hallen mit Maschinen da stehen und vielleicht einer mal beobachtet, was die Maschinen tun. Und was bedeutet dieses Jubiläum für euch intern, diese 100 Jahre Leica, als Unternehmen, als Team, als Marke auch, aber eben auch gerade für die Mitarbeitenden von Leica?
Also zunächst erfüllt es uns mit großem Stolz, dass wir tatsächlich 100 Jahre kontinuierlicher Kameraproduktion feiern dürfen. Das ist ja nicht selbstverständlich, nicht in der Kameraindustrie und ansonsten, wenn man in andere Branchen schaut, auch nicht. Also da sind wir erstmal dankbar und stolz, dass wir das bis hierhin geschafft haben. Und intern ist es für viele ein Antrieb, jetzt nicht aufzuhören, sondern zu überlegen, was machen wir denn in 5, was machen wir in 10 Jahren? Und wo geht denn die Reise bei Leica hin? Das sind alles Aspekte, die für uns ganz, ganz wichtig sind, damit wir eben diese Tradition auf der einen Seite bewahren, aber eben nicht um des Bewahrens willen, sondern um sie in die Zukunft fortzuschreiben.
Lass uns mal einen Moment Aufnahmen machen. Welche Momente der Leica-Geschichte sind denn für dich persönlich die wichtigsten, Stefan?
Ja, ganz klar 1925, als die Leica auf den Markt kam. Das ist natürlich der Urknall sozusagen. Das hat die Fotografie revolutioniert. Das hat unsere visuelle Wahrnehmung im 20. Jahrhundert entscheidend mitgeprägt. Das ist der eine Meilenstein. Der andere ist natürlich die Leica M, die 1954 auf den Markt kam mit der M3 und die bis heute den Formfaktor, die Größe, die Gestalt der Kamera nach wie vor existiert. Und für mich persönlich ist der 9.9.2009 der persönlich entscheidendste Moment, weil das war der Tag, an dem wir die M9 vorgestellt haben. Und diese M9 hat im Grunde den digitalen Turnaround für das Unternehmen bedeutet, von dem wir bis heute profitieren und wo wir im Grunde die Erfolgsgeschichte seitdem nahtlos fortschreiben können.
Na, man spricht ja immer von diesem sogenannten Nokia-Moment, wo dann eben auch genau so ein Passus da verpasst wurde. Und das haben wir ja in vielen Industrien immer gesehen. Insofern ist das ja wirklich ein Meilenstein. Und mir war gar nicht bewusst, dass es der 9.9.9 ist, wo die M9 dann präsentiert wurde. Das ist ja auch noch ein Marketing-Coup, der da gelungen ist. Das ist ja ganz spannend.
Das ist uns so kurz vorher eingefallen, dass das doch ein guter Termin wäre.
Das sind immer die spannendsten Ideen, die einem so plötzlich kommen, gar nicht groß geplant. Das ist super. Und wenn wir jetzt nochmal auf deine Rolle eben als Markenbotschafter, als Mr. M kommen, ich meine, sind ja wirklich Ikonen der Fotografie, die Marke ja auch geprägt haben. Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, Sagaldo, Bruce Davidson oder jetzt auch neuen Tagen, so ein Phil Penman oder so, der einfach diese Marke nach draußen trägt. Wie wichtig ist eben diese Bedeutung dieser Bildautoren und Autorinnen, man würde heute sagen Influencer, für die Identität und für den Wert auch eurer Marke.
Wir sehen uns ja als Hersteller von Werkzeugen. Solange Fotografen diese Werkzeuge benutzen möchten und benutzt haben, aber auch heute in der Gegenwart eben als ihr präferiertes Werkzeug sehen, da erfüllt uns das mit Stolz und zeigt uns auch in gewisser Weise, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Und das tun die allermeisten aus sich heraus, nicht weil wir ihnen Kameras schenken würden oder ähnliches, machen wir prinzipiell nicht, sondern das hat dadurch auch eine hohe Authentizität, dass Menschen wie ein Alan Schaller oder Phil Penman eben mit Leica arbeiten. Das ist auf der anderen Seite natürlich ein Abstrahleffekt an unsere Kunden, die damit eben nicht ihre Brötchen verdienen. Aber mit einem ähnlichen Anspruch oder zumindest dem Wunsch, so fotografieren zu wollen, sich dann für eine Leica entscheiden.
Und ich meine, ihr seid ja eine Manufaktur, ihr seid hochpreisig jetzt im Vergleich, sage ich mal, zu einer Canon oder einer Nikon oder anderen Marken. Und du hast gerade in einem Interview mit The Blend gesagt, niemand kauft eine Leica nur aus rationalen Gründen. Emotionen spielen immer eine Rolle, Leidenschaft und Liebe. Ja, wie sehr ist der Treiber für Leica und auch für den Aufbau der Community dieses Emotionale? Also ist das eher eine kulturelle Bewegung als tatsächlich eine wirtschaftliche Bewegung?
Also wir sind ein Wirtschaftsunternehmen und wir wollen und müssen Geld verdienen. Aber wir tun das ein bisschen anders als andere. Natürlich sind wir hochpreisig, aber die Art, wie unsere Produkte eben hergestellt werden, aus welchen Materialien sie bestehen, wie sie verarbeitet sind, verlangt nach diesem Preis. Anders wäre es gar nicht möglich. Auf der anderen Seite ergibt sich dadurch, dass die Produkte sehr langlebig sind und auch einen sehr hohen Wiederverkaufswert haben, wenn ich es denn tatsächlich mal verkaufen möchte. Und insofern relativiert sich dann der hohe Anschaffungspreis wieder deutlich. Also Beispiel, die zitierte M9, heute in gutem Zustand, ist jenseits der 3.000 Euro. Die hat mal 5.500 Euro neu gekostet und ist eine 15 Jahre alte Digitalkamera. Das gibt es sonst nirgendwo.
Was mich natürlich immer wieder beschäftigt aus dieser Unternehmerperspektive, der Harald hat ja den Fokus auf das Produkt und ich bin so fasziniert von dem Unternehmen. Nicht, dass ich da immer vorbeigelaufen bin als Kind, sondern weil ich auch immer wieder mitbekommen habe, wie viele Jahre ihr auch wirtschaftlich massiv unter Druck standet. Und dann entkamt ihr auch der Insolvenz und Harald hat ein Leitz zitiert. Was waren denn die entscheidenden Wendepunkte für die Rettung und Erneuerung? Du hattest jetzt mal gesagt, 9.9.2009 war also digitale Transformation Wendepunkt. Aber so einfach, wie das jetzt gerade klingt, war es ja nicht. Es waren ja wahrscheinlich turbulente Zeiten und ich kenne die Wetzlarer ja. Also wie schwer oder leicht war es denn, durch diese Krise zu kommen? Und du bist von 100 Jahren immerhin 40 Jahre dabei.
Ja, ich kann es selber kaum glauben. Der Punkt ist, wir waren 1996 abgetrennt worden vom Gesamtkonzern und sind an die Börse gegangen. Und das war auch gleichzeitig so der Start der digitalen Revolution. Unsere finanziellen Mittel waren sehr begrenzt. Und wir haben diesen technologischen Wandel vor uns gehabt. Das hat im Grunde auch diese Krise ausgelöst, dass wir zwar Ideen hatten, was man digital machen konnte und auch sehr früh in die digitale Fotografie eingestiegen sind, zum Beispiel mit der Leica S1, Scannerkamera, wahnsinnige Auflösung 1996. Aber im Grunde uns die Technologien gefehlt haben, in der Breite für unsere Kernzielgruppe recht früh Produkte anzubieten. Und da muss man sagen, der entscheidende Anstoß kam durch die Vision und auch das Kapital von Dr. Andreas Kaufmann, der seit 2004 im Unternehmen ist und im Grunde das Ganze extrem nach vorne gebracht hat und uns erst in die Lage versetzt hat, diese Ideen, die wir bereits hatten, in die Tat umzusetzen. Und es hat dann tatsächlich so bis 2006 gedauert, bis wir die erste digitale M auf dem Markt hatten und dann eben der Durchbruch mit der M9, mit der S2 als digitale Mittelformatkamera und eben auch mit der X1 als erster Kamera mit großem Bildsensor in einem kompakten Format. Das war dann die Verbreiterung auch noch über die M hinaus. Und das ist im Grunde der Anschub gewesen, den es gebraucht hat, um Leica in die Gegenwart und Zukunft zu führen.
Das heißt mit anderen Worten, es gab nicht nur einen Mr. M, es gab einen Mr. T, der für den Turnaround wichtig war. Und das war der Herr Kaufmann.
Definitiv. Und das ist er bis heute.
Und das Spannende ja auch, das sieht man auch sehr viele Parallelen ja auch zur Uhrenindustrie in Glashütte. Das sind ja auch Menschen, die diese, oder vielfach Menschen, die diese Uhren gerettet haben aus dieser Passion heraus. Und das hört man ja auch bei Andreas Kaufmann immer wieder aus verschiedenen Interviews raus, dass ja diese Leidenschaft für die Marke Leica, ja, die ja auch seine erste Kamera, glaube ich, war, dann auch dazu geführt hat, dass er gesagt hat, Mensch, das Unternehmen muss man doch retten und gar nicht mal so nur diese wirtschaftliche Betrachtung, sondern ja sehr viel Leidenschaft mit reinspielt. Und ich glaube, das prägt ja deutsches Unternehmertum. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und vielleicht mal auch deinen persönlichen Blick auch auf die derzeitige Lage. Ich meine, das Tolle ist ja, dass ihr auch dieses Jahr wieder Rekordzahlen vermeldet habt. Das heißt, in einer Rezessionsphase, zumindest in Deutschland, aber ja auch international mit der gesamten globalen geopolitischen Herausforderung, die wir da haben, ja schwierige Märkte und trotzdem schafft es ihr, wieder positive Zahlen zu bringen. Was kann die deutsche Industrie, der deutsche Mittelstand aus eurer Geschichte, aus eurem Mut lernen, technologisch, innovativ, kulturell, aber auch wirtschaftlich?
Wichtig ist, sich treu zu bleiben und nicht kurzfristigen Trends hinterher zu laufen. Und das, was man tut, auch mal eine Weile beizubehalten. Sehr häufig ist es heute so, dass es immer sehr kurzfristig ist, nach Quartalsergebnissen gesteuert wird. Und das tut einer langfristigen Strategie nicht gut. Das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, der Markenkern ist bei vielen anderen Unternehmen oder bei einigen großen in Deutschland verwässert. Und es ist irgendwie same, same, but different. Im Grunde ist die Identifikation der Kunden mit einem Produkt auch nur so stark, wie die Marke sein kann. Ich glaube, da ist im Moment so ein bisschen Schielen nach Marktanteilen und im Grunde sind alle gleich, aber es ist nachher eine Soße und das tut, glaube ich, keinem gut. Und der Kunde entscheidet sich dann im Zweifelsfall, dass er kein neues Produkt kauft, weil es kein Profil mehr hat.
Was würdest du denn uns empfehlen, also den Dienstleistern? Also ich meine, das ist ja ein Produkt. Ihr habt ja wirklich ein tolles Produkt. Das ist eine Marke, das kann man anfassen, das kann man kaufen. Jetzt, wenn man das transferieren würde als Mitarbeiter, der bei einer Dienstleistung arbeitet, wie wir es ja sind, welchen Mehrwert würdest du oder welche Idee oder Vorschlag würdest du mitgeben? Weil wir sind ja alle gerade davon betroffen von der wirtschaftlichen Lage. Und wie kann man sozusagen das durchleben oder durchkommen?
Also ich halte es für sinnvoller, eine bestimmte, wenn auch kleinere Zielgruppe besonders gut anzusprechen, als auf die Mehrheit, auf die Gesamtbevölkerung zu schielen und das dann zu verwässern und unsichtbar zu werden und Profil zu verlieren. Das gilt für Produkte wie für Dienstleistungen. Da sehe ich gar keinen großen Unterschied, weil euer Produkt ist eine Dienstleistung. Und insofern kann man da gar nicht zwischen Hardware und Dienstleistung oder Software unterscheiden.
Genau, weil die Frage bezog sich ja, man kennt ja auch den Service der Leica, nicht? Es ist ja nicht so, dass das Produkt fertig ist und rausgeht, sondern auch immer wieder, welchen Service man da so. Und das trägt ja auch viel zu der Marke, Markenbildung im Markt mit bei, und zwar weltweit. Und deswegen bezog sich die Frage mit der Dienstleistung. Und wie sehr, das würde mich persönlich mal interessieren, waren denn diese großen Namen, mit denen man ja heute selbstverständlich umgeht, Fotografien, war das gewollt oder ist es mehr aus dem Zufall entstanden? Und dann habt ihr euch sozusagen mit diesen Markenbotschaftern im Bereich Marketing etabliert? War das eine klare Strategie oder dem Zufall überlassen?
Das kann man im Nachhinein gar nicht sagen, das war jetzt so oder so. Sondern es gibt einen Grundstock an Fotografen, die eine Leica benutzt haben, bevor wir alle geboren wurden. Und das ist natürlich Teil unserer Geschichte. Natürlich haben wir irgendwann erkannt, dass das für die Marke vorteilhaft ist, damit auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Und das hat dann dazu geführt, dass wir auch den einen oder anderen dann bewusst gefördert haben, und in unserer Kommunikation auch eben entsprechend erwähnen und auch den Fotografen dann Foren bieten, sich bei Leica entsprechend zu positionieren. Sei es mit einer Ausstellung in einer der Leica-Galerien oder mit Artikeln in der Leica-Fotografie international oder bei uns im Netz.
Mal auf die Führung zurückgekommen. Ich versuche immer rauszukristallisieren, was wir von eurer Geschichte lernen können, weil ich glaube, da ist einfach so viel, auch gerade was mir heute fehlt, ja, Mut und vor allem auch Mut, Entscheidungen zu treffen in risikoreichen Zeiten, ne, in denen wir jetzt momentan ja auch nach 3 Jahren Rezession sind. Wir sehen so eine gewisse Lähmung. Habt ihr Führungsprinzipien, die ihr mal festgelegt habt, außer, sag ich mal, diesen Mut und auch das Thema Nachhaltigkeit, langfristige Betrachtung?
Natürlich gibt es auch Führungsprinzipien intern, aber die unterscheiden sich nicht wirklich diametral von anderen Unternehmen. Respekt, Wertschätzung, Kreativität, Förderung von Ideen etc. Also das ist mehr oder weniger wie in jedem Unternehmen. Was uns ausmacht, ist, dass wir zuhören bei Kunden, wenn wir Gespräche haben mit Kunden. Ich habe gerade zur ersten Leica Monochrom ein bisschen noch geforscht. Das ist für mich ein wunderbares Beispiel. Also wir hatten irgendwann mal ein paar Anfragen, ob man nicht auch eine Digitalkamera machen könnte, die nur schwarz-weiß aufnimmt. Mhm. Und zwar nicht nur von den bisherigen Leica-Kunden, sondern auch aus der Industrie, von Forschungslaboren und so weiter. Und dann haben wir diese Idee mal genauer betrachtet. Und irgendwann, am Anfang hat jeder gesagt, das ist so verrückt, das sollte man nicht tun. Und man konnte es auch mit keiner wirklichen Marktforschung belegen. Wir haben irgendwann einfach den Mut gehabt, nachdem wir uns intern sicher waren, das wird funktionieren, weil es einen technischen Vorteil gibt, dass wir das Produkt dann auf den Markt gebracht haben, 2012. Und es ist seitdem integraler Bestandteil von der M, aber auch von der Q-Linie. Das ist so ein Beispiel für diesen Mut, einfach Sachen anders zu machen als andere.
Harald, das klingt ja nach dem Satz von Ernst Leitz, den du ja eben zitiert hast. Ich entscheide hiermit, es wird riskiert.
Das ist das Beispiel für Reduktion, für Präzision und für Mut letztendlich da, Produkt rauszubringen wie eine Monochromkamera, wo man sagen kann, naja, jede andere Digitalkamera kann ich ja auch nachher auf Schwarz-Weiß im Rechner oder so hochladen und zeigt ja auch wieder, wie sehr auch das Unternehmen auf letztendlich Kunden zuhört und Wünsche erfüllt am Ende des Tages und macht sicherlich auch nochmal eine ganz andere Wertestellung. Ich finde, dass dieses nachhaltige, langfristige Denken ist da nochmal wunderbar gespiegelt. Das ist einfach so. Da auch nochmal die Frage. Ich meine, ihr habt ja jetzt auch mit der neuen M IV1, habt ihr ja den Namen M sozusagen ein bisschen verändert. M steht ja eigentlich für Messsucher und jetzt habt ihr das doch digitalisiert, Stefan. Was waren da die entscheidenden Gründe, dann doch diesen Weg zu gehen, eine Innovation in das M reinzubringen?
Es ist wieder das Thema, dass wir eine sehr enge Beziehung zu den Kunden haben und dass wir dann reagieren auf die Kundenwünsche. Weil diese Kamera, so wie sie jetzt da ist, ist entstanden auf zahlreiche Kundenwünsche, die sagen, ich liebe eine M mit dem Messsucher, aber manchmal möchte ich eine Kamera benutzen, die einen eingebauten elektronischen Sucher hat. Und das ist das Resultat. Also das ist Kundenorientierung. Und sie darf auch M heißen, weil natürlich kommt der Name M vom Messsucher. Aber heute definiert sich dieses M-System auch über den Anschluss, über das Bajonett. Und das ist eben das M-Bajonett. Und deshalb ist es ein Teil der M-Familie.
Also wir haben ja eine massive Verschiebung auch in der Fotografie insgesamt. Smartphones sind in jeder Tasche. Wir haben KI-Bilder, auch unfassbare Zahlen. Es gibt in den 2 Jahren, wo es jetzt GenAI gibt, gibt es so viele Bilder wie in 150 Jahren Fotografie, die entstanden sind. Aber es gibt auch ein analoges Revival, das gerade von insbesondere jungen Menschen getrieben wird. 2 Fragen. Einmal, warum boomt die analoge Fotografie wieder? Ja, Film is not dead ist ja so ein Hashtag, der da auch verwendet wird. Und dann gleichzeitig die Frage, wie verändert eigentlich künstliche Intelligenz die Definition von Fotografie?
Ich denke, das ist die Antwort auf diese Bilderflut und auf diese sehr künstliche Art des Fotografierens, dieses Beliebige, das Kurzlebige und auch die permanente Verfügbarkeit von Bildern. Und die analoge Fotografie verlangt dem Nutzer etwas Konzentration ab, etwas Fokussierung auf das Motiv. Das Wissen, dass ich maximal 36 Bilder zur Verfügung habe, lässt einen wesentlich fokussierter arbeiten. Das Resultat, was ich habe, ist ein Original, das ich nicht kopieren kann. Im Englischen sagt man tangible, etwas Gegenständliches. Es sind nicht nur Nullen und Einsen. Und das ist extrem wichtig, glaube ich, für einen Teil der jungen Menschheit, da etwas bewusst anders zu machen und nicht mit einem Computer zu fotografieren, sondern mit einer Kamera und das ganz bewusst zu erleben. Darüber hinaus hat es eine Community. Man tauscht sich aus, welchen Film, welche Objektive, welche Kamera, wie verarbeite ich die Bilder weiter, was mache ich nachher damit, welchen Entwickler benutze ich am besten und. Das ist natürlich auch wieder etwas von Gemeinschaft, nach dem sich viele Leute heute auch sehnen. Und zum Thema KI, wir haben das natürlich auch von vornherein gesehen, dass dort sehr viel in Bewegung ist. Und wir haben als erster Kamerahersteller vor 2 Jahren die Leica M11P auf den Markt gebracht mit den Content Credentials, einem digitalen Wasserzeichen, das dem Fotografen mindestens erlaubt, nachzuweisen, dass dieses Bild mit dieser Kamera so aufgenommen wurde. Und das ist so ein bisschen auch unser Beitrag zu dieser ganzen neuen Bewegung mit Fake News und veränderten Bildern.
Lass uns mal mich mit der KI, weil ich glaube, die würde uns auch eine gute Info darüber geben, wenn wir die ganzen Informationen, die wir heute haben und überhaupt die Geschichte reinziehen und sagen, wie sehen die nächsten 10 bis 20 Jahre aus bei der Leica, beziehungsweise wie prägt die? Aber lass uns nochmal vielleicht die Frage an dich stellen, der sozusagen da viel mitgestaltet hat und auch viele Impressionen, wie du sagst, kundenorientiert seid. Und wie wird Leica in den nächsten 10 bis 20 Jahren denn prägen, aus deiner Perspektive, Stefan?
Also wir stellen uns seit ein paar Jahren etwas breiter auf, eben nicht nur rein im Bereich Fotografie, sondern auch in der Bildwiedergabe mit unseren Laserprojektoren, die das Leica-Erlebnis nicht nur beim Fotografieren erlauben, sondern auch in der Bildwiedergabe, sondern von Filmen oder Fernsehen. Und das Gleiche gilt auch für unsere Uhren der Ernst-Leitz-Werkstätten. Es ist eine mechanische Uhr. Das hat sehr, sehr viel zu tun mit den Kernwerten der Marke. Präzision, Handwerk, Liebe zum Detail. Also insofern stellt sich Leica etwas breiter auf. Das Kernsegment ist natürlich nach wie vor die Fotografie. Und da gehen wir heute nicht davon aus, dass sich da entscheidend etwas ändert in den nächsten Jahren. Das wird sich weisen, aber wir sehen, dass die Entwicklungsschritte selbst bei den Smartphones auf Seiten der Hardware immer kleiner werden und dort auch ein Reifegrad erreicht ist, der so eine dramatische Weiterentwicklung, wie das in den letzten 10 Jahren war, nicht erwarten lässt.
Da würde mich jetzt ja noch brennend interessieren und mir ist völlig bewusst, dass du dazu nichts sagen können wirst, ob denn wirklich die Gerüchte stimmen, dass ein Smartphone von Leica rauskommt, statt den Kooperationen. Aber das nur am Rande hier noch eingeworfen. Ich glaube, es wird auf jeden Fall noch spannend die nächsten Jahre, wo ihr euch entwickelt, welche Produkte noch kommen werden und wir werden das auf jeden Fall beobachten. An der Stelle auf jeden Fall vielen Dank, lieber Stefan, für diesen tiefen Einblick in 100 Jahre Leica. Kraft von Mut und Design, die Marke, aber auch du lebst und vor allem den Blick in die Zukunft eben einer außergewöhnlichen Marke. Und wir wünschen euch auf jeden Fall alles Gute für die nächsten 100 Jahre und vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich, dass ihr mir zugehört habt und wünsche uns allen auch noch einen schönen Tag und eine schöne Woche.
Vielen Dank, Stefan. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann findet ihr alle Folgen des Suits and Sneakers Podcasts auf den Webseiten von Deininger und 514 sowie auf euren favorisierten Podcast-Plattformen wie zum Beispiel Apple Podcasts oder Spotify.
Die Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Joy und ich danken auf jeden Fall fürs Zuhören heute und auch bei unseren Folgen der letzten 2 Jahre und wünschen euch jetzt schöne Festtage, einen guten Start in ein tolles 2026. Bleibt uns treu, auch 2026 kommen wieder spannende Aufnahmen, spannende Gäste. Macht es gut und wir starten im neuen Jahr gleich mit einem spannenden Blick auf die Agenturbranche und die deutsche Werbewirtschaft nach 3 Jahren Rezession in Deutschland. Seid auf jeden Fall gespannt und bis bald. Tschüss.
Vielen Dank und tschüss. Schöne Vorweihnachtszeit.
Herzlichen Dank. Es hat mich sehr gefreut, heute hier Rede und Antwort zu stehen und wünsche auch frohe Festtage und alles Gute für 2026. Auf Wiedersehen.